als Ehepaar gelegt, Kirche im Rhein-Main zu bauen und oder Reich Gottes zu bauen im Rhein-Main-Gebiet. Und deswegen sind wir 2014 in den Vorort von Frankfurt gezogen und haben dann im Wohnzimmer schön einfach und simpel Gottesdienste gefeiert. Das war so, dass meine Familie und ich, wir haben unser Wohnzimmer geräumt, wir haben gekocht, wir haben gemeinsam den Begrüßungsdienst gemacht. Ich war Moderator, ich habe Lobpreis gemacht, ich habe über YouTube ein Video abspielen lassen, ich habe dann gepredigt und dann haben wir gemeinsam noch Mittag gegessen und eine gute Zeit gehabt und daraus ist dann heute unsere Urban Lights entstanden, Urban Lights Church in Frankfurt, und die haben wir offiziell gestartet 2016. Und ich bin ganz happy, heute einfach bei euch sein zu dürfen und ein schönes Wort mit euch zu teilen. Aber ich dachte mir, bevor wir da einsteigen, sage ich dir schon mal, an welcher Bibelstelle wir lesen, falls du nämlich deine Bibel dabei hast. Manche mögen ja gerne offline, also noch eine richtige Bibel in die Hand zu nehmen und auch mitzulesen. Und das finde ich gut, wenn du die hast. Wir lesen heute Lukas 7, dann kannst du schon mal suchen. Ich habe jetzt nur meine digitale Bibel dabei. Aber diese Bibel erzählt von einer Liebe, die ist unglaublich, die können wir gar nicht greifen. Und ich habe in meinem Leben selbst festgestellt, wenn wir diese Liebe, die in diesem Wort Gottes steht, mehr Priorität geben, mehr Priorität in unserem Leben als unseren Gefühlen und unserem Verständnis von Liebe, dann passieren unglaubliche Dinge. Und das habe ich in meinem Leben erlebt. Ich komme aus einem Elternhaus, das war gezeichnet und geprägt von Gewalt und Alkoholismus. Das war nicht so einfach als kleines Kind für mich damals, aber ich habe es überlebt, Gott sei Dank. Und ich bin auch sehr dankbar für meine Eltern, weil die haben die Kurve bekommen. Mein Vater hat das Trinken aufgehört. Beide kennen Jesus. Ich bin unglaublich dankbar, wie sich das alles verändert hat. Und wir heute auch eine sehr großartige Beziehung miteinander haben. Ich bin Gott so dankbar. Wir sind so versöhnt. Wir haben eine gute Zeit. Auch jetzt, wo Herbstferien waren, waren sie 2 Tage da. Wir haben eine super Zeit gehabt. Aber auf dem Weg, als ich dann älter wurde, war ich natürlich als Teenager unglaublich rebellisch. Ich wollte auch nie zu Hause sein. Ich war ein wandelnder Flirt. Mein Lebensmotto war Dauerparty. Also wo eine Party war, da war ich. Und zwar sehr exzessiv bis zum Schluss. Immer wenn der Letzte gegangen ist, das war nämlich ich. Oder genau. Und ich hatte damals eine Ex-Freundin. Da war ich kurz vor 19. Und diese Ex-Freundin, die sagte, komm doch mal mit zu so einer christlichen Veranstaltung. Und ich dachte mir als einzigster Gedanke, ich bin jetzt ganz ehrlich unter euch, ich wollte sie einfach nur ins Bett bekommen, deswegen dachte ich, ich komme mit. Also ich wollte begeisterungsfähig sein, ich sagte, ja, ich komme mit auf deine christliche Veranstaltung, aber das Ziel war klar. Ne? Ihr habt das Bild. Und ich war dann dabei, saß da dann bei uns in Haßfurt, ich komme aus Unterfranken, großartige Gegend, müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen, in der Stadthalle. Und dann wurde da eine Veranstaltung von Pro Christ übertragen, es war 2000. Und ich dachte mir, was für eine furchtbare Veranstaltung. Unglaublich. Dieser alte Chor, was singt er da für altbackene Lieder? Dann war da so ein alter Prediger, Ulrich Parzani. Diese Worte, die der gebraucht, ich bin ja 19, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Ich dachte mir, was soll das? Ja? Hoffentlich ist das bald vorbei. Aber das Faszinierende war an dem ganzen Abend, war, dass dieser Chor Lieder gesungen hat, die mich so massiv berührt haben und einen Frieden in mir ausgelöst haben, den ich vorher auf keiner einzigen Party oder bei irgendeinem One-Night-Stand irgendwie erleben konnte. Und ich dachte, was ist denn hier los? Wirklich, das war krass. Und dann dachte ich mir, wie kann Ulrich Parzani meine Lebensgeschichte kennen, weil er bringt ein Predigtbeispiel nach dem anderen, was ich aus meinem Leben kenne. Und ich denke mir, was geht hier ab? Und er sagte, hey, wenn dein Herz zerbrochen ist und du versuchst aus eigener Kraft dein Herz mit Liebe zu füllen und du schaffst es nicht und du bist müde, lebensmüde und du findest keinen Sinn, dann komm zu Jesus ans Kreuz. Und ich dachte mir, hey, weißt du was? Ans Kreuz bei uns in der Stadthalle, da war so ein Riesenkreuz vorne aufgebaut, rot angestrahlt. Ich saß in der letzten Reihe mit 19. Ich dachte, ich werde niemals offenbaren und zeigen, dass ich mein Leben nicht im Griff habe. Aber ich habe in der letzten Reihe gesessen Und ich bin dieser Gemeinde unglaublich dankbar, dass sie das gemacht hat, diese Veranstaltung, und habe mein Leben diesem Jesus gegeben und habe gesagt, Jesus, ich habe alles ausprobiert, vieles ausprobiert. Wenn das funktioniert mit dir, ich probiere das jetzt. Und habe ein einfaches Gebet gesprochen, komm in mein Leben und heile mein Herz. Und das ist so großartig, weil wenige Jahre später war ich tatsächlich ein ganz anderer Typ, viel stabiler und auch ein bisschen hoffnungsvoller und versöhnter mit mir, so dass ich in der Lage war, meine damalige Frau kennenzulernen und zu lieben und zu heiraten und einen Rahmen zu kreieren mit ihr gemeinsam für unsere Kinder. Und das ist super. Und deswegen glaube ich, dass Jesus Christus, also zumindest gilt das für mich, Heilung von gestern ist und Hoffnung für meine Zukunft. Und deswegen kam dann irgendwann so ein logischer Schritt, einfach auch zu sagen, hey, ich möchte, dass das, was ich erlebt habe, einfach alle Menschen erleben können. Und so kam es dann, dass ich dann die Krankenkasse damals verlassen habe, ein Bibelstudium gemacht habe und dann eine Kirche gegründet habe. So ganz logisch. Also für mich logisch. So war das, ging gar nicht anders. Und deswegen glaube ich, ist es einfach extrem wertvoll, eine Entscheidung zu treffen. Und da möchte ich dich einladen, wirklich zu sagen, hey, diese Liebe, von der gesprochen wird in dieser Bibel, im Wort Gottes, das höher zu achten wie dein eigenes Verständnis von Liebe, weil wir alle wurden geprägt in unserem Leben und uns wurde vorgelebt, was es heißt, zu lieben. Und dementsprechend haben wir da so eine Vorstellung davon, von dem, das nicht so hoch zu nehmen wie das, was in der Bibel steht. Seid ihr dabei? Super. Dann würde ich sagen, dann starten wir in unseren Text. Okay? Ich habe jetzt leider noch keinen Timer gestellt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Aber ihr habt Lust, oder? Ja, ich auch. Sehr gut. Lukas 7, ab Vers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Klammer auf, biblische Codesprache, eine Prostituierte. Wir kennen die Geschichte wahrscheinlich. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Also wir haben da eine Party von Pharisäern. Pharisäer waren die Gelehrten, überhaupt die Experten schlechthin, so wie vielleicht unser neuer Präses, ja, Friedhelm Holtius, und der hat da so seinen Vorstand zusammen und die treffen sich und sitzen zusammen und sie sind die theologische Elite und sie sagen, okay, Jesus ist in der Stadt, den wollen wir kennenlernen, was an dem dran ist. Also ist er eingeladen worden. Und ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt dann auch so einen Vorgarten und vor diesem Vorgarten ist dann ein Zaun. Dann gibt es da ganz viele Zaungäste, wo Leute hinkommen und dem dann zugucken und beiwohnen, was da passiert. Und ich glaube, dass da richtig viele Leute waren, weil damals gab es keine ZDF oder ARD oder Netflix-Mediathek, wo du dann einfach abends sitzt und dann zu Hause deinen Film guckst, sondern der Film, der schlechthin gelaufen ist, war einfach da an diesem Abend dort zu sein. Und dann kommt da diese Prostituierte auf diese Party und ich kann mir das vorstellen, dass diversen Leuten die Kinnlade runtergefallen ist. Die Mütter sagen oder die Väter sagen zu ihren Frauen, bring die Kinder nach Hause, die Prostituierte ist am Start. Ich kann mir auch vorstellen, dass da die Musik die ganze Zeit gelaufen ist. Ganz entspannte, hebräische, gute Musik. Irgendwas wurde gezupft. Einer hat gesungen und man sieht die Prostituierte und denkt sich, alle hören auf zu spielen und gucken, was geht hier ab. Und keiner wusste, was jetzt passiert. Keiner wusste, was kommen wird und was sie überhaupt hier will. Und einfach mal auf diese Prostituierte zu kommen, keine Ahnung, ob sie sich freiwillig dafür entschieden hat, Prostituierte zu werden. Eine Prostituierte zur damaligen Zeit hat so gut wie nichts verdient. Der Wert oder der Stand in der Gesellschaft damals war so, da unten sind die Schweine und direkt drüber Prostituierte. Und ich glaube nicht, dass sie sich so überlegt hat, als sie mit ihren Freundinnen damals mit 14 zusammenstand, okay, du wirst Näherin, Die nächste wird Färberin. Die nächste sagt, hey, ich gehe in den Weinberg arbeiten. Und sie sagt, ja, ich werde Prostituierte. Das ist ein guter Job. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie vielleicht gar keine Wahl gehabt hatte. Ich glaube, dass sie vielleicht keine Eltern hatte und irgendwie schauen musste, wie sie sich selbst durchbringt. Oder auch ihre Geschwister. Wissen wir nicht. Vielleicht ist sie mit Gewalttätigen oder mit Gewalt zu Hause groß geworden. Vielleicht wurde sie wem versprochen, der hatte keine Lust auf sie und hat sie dann zur Prostitution gezwungen. Keine Ahnung. Vielleicht wurde sie einfach dazu gezwungen. Und ich glaube auch, dass sie deswegen nicht Prostituierte werden wollte, weil du bist einfach die Ausgestoßene, du gehörst nicht dazu. Du wirst von Frauen gehasst, wirst von Männern vergewaltigt und das einfach für ein bisschen Geld. Also das hat sich irgendwie nicht gelohnt zur damaligen Zeit. Und sie war eben die Person, über die man halt schlecht hinterm Rücken gesprochen hat, ne? Und ich glaube nicht, dass sie die Person sein wollte mit so wenig Bedeutung. Ich glaube, dass sie auch Teil der Gesellschaft sein wollte. Sie wollte auch diejenige sein, die einfach da mit an dem Zaun stehen darf, die den theologischen Gesprächen zuhören darf. Und die Frage ist einfach, hey, wie bin ich hier gelandet? Und die Frage stelle ich auch dir. Oder auch euch als Gemeinde. Wie kommt es, dass wir heute da stehen, wo wir stehen? Vielleicht sitzt du heute hier und hast ein Kind verloren. Vielleicht sitzt du heute hier und bist eine der Frauen. Es gibt eine Statistik und die stimmt. Vertraue nur einer Statistik, die du selbst gefällt hast. Aber dass jede sechste Frau in einer Gemeinde, im Kontext von Gemeinde, jede sechste in irgendeiner Form Missbrauch erlebt hat, sexueller Art. Dass jeder hundertste Mann in Gemeinde missbraucht wurde. Ich war schon auf einem Männercamp in Seelsorge. Da waren 300 bis 400 Männer. Ich hatte an diesem einen Abend mit zwei Männern zu tun, die Missbrauch erlebt haben. Das ist spannend, gell? Und ich glaube, warum bringt die Bibel auch Geschichten von Menschen, die mit Sexualität zu tun haben? Ich glaube, dass das einfach zu uns gehört, dass wir uns als Christen oder als Gemeinde mit dem Thema auch auseinandersetzen müssen. Dass wir eine Offenheit haben, dass wir, das kommt dann gleich im Text, uns mit diesen Menschen auch auseinandersetzen müssen. Vielleicht bist du hier und hast ein Kind abtreiben müssen, weil du vielleicht missbraucht wurdest. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht hast du eine Geschichte. Und ich glaube, dass eben sie nicht eingeladen war. Und so wie wir uns auch aufgrund von Schuld oder aufgrund von Scham oft nicht dazugehörig fühlen. Egal, ob du jetzt sexuell missbraucht wurdest, ob du anderweitig missbraucht wurdest oder ob du ein ganz anderes Thema hast aufgrund von Schuld oder aufgrund von anderen Themen, wo du das Gefühl hast, hey, ich gehöre eigentlich gar nicht dazu, ich darf da gar nicht hinkommen. Und man sich manchmal fragt, ja, wie bin ich nur in diese, Entschuldigung, Neudeutsch, Scheiße gelangt. Wollen wir mal weiterlesen? Lassen wir mal weiterlesen. Die Prostituierte, sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihren Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Das ist eine sehr, sehr berührende Stelle eigentlich. Es berührt mich sehr. Jesus weiß ja, wer sie ist. Und sie darf so kommen, wie sie ist, zu ihm. Und da passiert ein sehr intimer Moment, wo sie quasi bei ihm sich komplett öffnen kann. Und es geht nicht anders, wie dass es komplett aus ihr herauskommt. Ihre ganze Geschichte, der Schmerz, die Vergewaltigung, was auch immer alles da in ihrem Leben ist, es bricht hervor. Und Jesus hat die Geduld und Jesus hat die Kapazität, dass sie bei ihm weinen darf. Großartig. Weißt du, was aber komisch und eklig ist? für mich, also zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sind ja recht gepflegte Menschen heute. Wir haben tolle Schuhe, wir gehen regelmäßig baden und duschen und haben Strümpfe an und so weiter, also sehr hygienisch. Damals sind die ja oft nur in Sandalen unterwegs gewesen und in der Stadt, da kam der Kot, der Dreck, der Müll auf die Straße, es war staubig. Und mit solchen unhygienischen Füßen, ich weiß nicht, ich sag's dir einfach nur, legt sie sich dorthin und weint da. Und es zeigt so vielleicht auch, wie sie sich selbst fühlt, dass sie der letzte Dreck ist und dass sie einfach sagt, hey, Hauptsache bei Jesus ist es mir egal, wie schmutzig, ich bin ja selbst schmutzig. Und ich find's spannend, dass dieses Alabasteröl so genannt wird. Und dass sie das mitbringt und dann auch über ihn so ausgießt. Dieses Alabasteröl habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört oder habt euch damit beschäftigt, hat den Wert heute von einem durchschnittlichen Gehalt von circa 35.000 Euro im Jahr. Ungefähr sagt man, das ist so ein Durchschnittsgehalt in Deutschland. Was sie ja zur damaligen Zeit auf keinen Fall als Prostituierte verdient hatte. Na, also das hatte sie nicht niemals in keinster Weise verdient gehabt, aber das ist das, was sie hatte. Und ich denke mir, warum gießt sie das so über Jesus aus? Und ich habe einfach zwei Punkte, die ich da nennen möchte einfach. Nämlich, es ist ihr wertvollster Besitz. Wenn sie mal alt ist und sie sich nicht mehr selbst versorgen kann und angewiesen ist auf Hilfe und sie aber keine Hilfe hat, weil sie eben ausgestoßen ist, dass sie das verkaufen kann und quasi so eine Rente hat. Das ist ihre Altersvorsorge. Und es war ihre Absicherung. Das ist das, wo ihr Herz auch so dran hing. Habt ihr das Bild? Und der zweite Punkt ist, dass es auch ihre Zukunft und Hoffnung ist, weil ich glaube nicht, dass sie sich eben auch täglich baden konnte und aufgrund ihre Tätigkeit einfach auch nicht so hygienisch war und auch dementsprechend nicht so gut gerochen hatte und dieses Öl einmal das Ganze ein bisschen übertüncht hat, aber dieses Öl auch ganz speziell dafür quasi bekannt war, wenn dieser Duft bei einer Frau gerochen wurde, bei der Frau kann ich quasi Sex haben. Das heißt, es ist quasi so ein bisschen wie ihr Marketing-Tool heutzutage, würde man sagen, ihre Werbemaßnahme, dieses Öl aufzutragen, durch die Straßen zu laufen. Die Männer riechen das und dann hat sie eine sichere Geldeinnahme. Das heißt, was sie tut, ist, sie sucht das, wo ihr Herz die ganze Zeit dran hing, da, wo sie ihre Versorgung erlebt hat, ihre Zukunft, gießt sie bei Jesus aus. Gut, oder? Lass uns alle nach Hause gehen und sagen, hey, lass uns da, wo unser Herz dran hängt, nächstes Mal am Sonntag mitbringen und alles legen wir vor Jesus ans Kreuz, oder? Das ist eine gute Idee. Das klingt irgendwie, das ist für uns nicht vorstellbar oder nachvollziehbar. Aber ich möchte gerne mit dir dort ein bisschen reingehen. Einfach, weil ich das spannend finde. Ich glaube, dass für sie einfach, sie hat sehnsüchtigst nach einem Ausweg gesucht, da rauszukommen. Sie möchte Teil der Gesellschaft werden, sie möchte Geheilung erfahren, sie möchte Hoffnung haben. Und ich glaube, dass sie tagsüber Jesus irgendwo hat predigen hören. Und Jesus hat ja so immer eine Geschichte, die zieht sich ja immer durch. Ne? Was erzählt Jesus immer? Kommt alle her, wenn ihr mühselig und beladen seid. Kennt ihr den Vers? Ich glaube, dass der durch die Straßen, durch die Synagogen gegangen ist und folgenden Vers in Dauerschleife einfach geteilt hat. Das glaube ich einfach. Also nicht genau den, aber so in der Art. Nämlich Matthäus 11, 28 bis 30, da steht so, wow. Axel, ich danke dir, dass wir zusammen so gut predigen. Das ist hervorragend. Nachher kriegst du noch einen Applaus, oder? Oder wollen wir das gerade einbauen? Lass uns, Axel, das ist Hammer. Ich glaube, dass so oder so eine ähnliche Botschaft die Prostituierte gehört hat, wie wir das in Matthäus 11 lesen. Da steht, kommt zu mir, ihr alle, die euch ablagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich glaube, dass sie genau sowas in der Art einfach gehört hat und dachte, krass, ich gehe jetzt nach Hause, ich bringe das, was mein Leben belastet, was mein Leben schwer macht, ich bringe meine ganze Geschichte, dieses ganze Ding, was sich um dieses Alabasteröl dreht, ich bringe das und lege das Jesu vor die Füße. Mal gucken, was passiert. Sie kann nicht anders, sie will unbedingt, weil sie das gehört hat und sagte, diese Einladung, die hier ausgesprochen wird, die möchte ich in Anspruch nehmen. Sie hat quasi das Empfinden von ihrer eigenen Liebe, ihr ganzes Gefühlsleben quasi unter dieser Einladung gestellt und sagt, diese Einladung nehme ich für ernst, ich nehme die für voll, ich nehme die für mich in Anspruch. Ich glaube an das, was dieser Mann sagt. Und deswegen kann ich nicht anders als Konsequenz, egal wo der jetzt ist, auf welcher Party auch immer der ist, die Leute spielen überhaupt keine Rolle, ist mir völlig egal, ich gehe dahin, weil dieser Jesus scheinbar etwas an sich hat, was mein Leben verändern wird. Und das will ich. Und ich tausche das für alles der Welt. Alles. Und diese Botschaft, die dahinter steht, ist, du bist eingeladen. Egal, wie lange du schon als Christ unterwegs bist, egal, wie lange du schon auf der Suche bist und welche Zweifel du auch hast oder vielleicht abgebrochen hast und es vielleicht gerade hörst online oder hier, du bist eingeladen. Diese Einladung steht hier heute fest. Das steht im Wort Gottes. Und das gilt ewig. Und wisst ihr, was gut ist? Das Wort Gottes, das geht hinaus und kommt nie leer zurück. Und das dürfen wir einfach für uns so nehmen. Lesen wir weiter, oder? Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Und ich sage euch eins, Jesus kennt diese Person. Und die Frage ist, ob er ihr Laster abnimmt, ne, ihre Last, und ein leichtes Joch gibt. So wie wir das gerade in Matthäus gelesen haben, sehen wir daran, dass er sich berühren lässt. Jesus schickt sie nicht weg, sondern er lässt sie berühren, ihn berühren. Und diese Berührung ist so intim und so intensiv. Also ich, wenn jetzt zu dir spontan käme, Daniel, und deine Hand küssen würde, das wäre sehr intim, ne? Ja, und sie macht das mit den Füßen. Ich finde, Füße ist noch was viel Intimeres. Und er lässt diese Nähe zu. Und er nimmt sie auch mit ihren tiefsten, ich sag mal, intimsten Gedanken, Gefühlen, Schmerz ran. Und sie lässt auch ihn daran. Und das finde ich sehr stark. Und dadurch passiert eben Großartiges. Und ganz egal, wie abstoßend du dich selbst findest, weil du irgendwas in deinem Leben gemacht hast oder irgendetwas in deinem Leben getan wurde, Jesus wird dich niemals ablehnen. Er lässt sich berühren. Du darfst dich an ihn klammern, du darfst im Gebet vor ihn kommen, du darfst das Kreuz berühren, was auch immer du brauchst, um das praktisch zu machen. Jesus lässt sich von dir anfassen. Das ist ein bisschen schwierig, weil jetzt nicht plastisch so da ist, aber der Heilige Geist ist da, sein Geist, den er gesendet hat, ist unter uns. Das heißt, du darfst vor ihm kommen, zu ihm kommen. Stark, oder? Wir lesen weiter, weil es so spannend ist. Dann wies der Pharisäer, er, auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir... Stopp. Also der Pharisäer dachte, was ist das für eine schlimme Person? Wenn Jesus denn wüsste, was sie denn für eine ist, das ist das, was er dachte, der Pharisäer. Und dann antwortet Jesus, jetzt haben wir es. Dann wies Jesus auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Die Antwort auf diese Gnade, die diese Frau empfangen hat, auf die Rettung, auf die Heilung, auf die Hoffnung, die diese Frau bekommen hat, ist Lobpreis. So wie wir antworten können auf das, was Jesus uns zusagt, dass wir eingeladen sind, dass wir angenommen sind, dass er uns verändern möchte, die Antwort, die wir geben können, ist Lobpreis. Deswegen feiere ich es, wenn wir Sonntag für Sonntag Gottesdienste feiern, indem wir Lobpreis haben. Weil das eine Antwort ist auf das, was Gott uns Gutes getan hat. Und das ist unabhängig von unserer Herausforderung, die wir haben in unserem Leben. Das ist unabhängig von Krisen. Wir dürfen zu ihm kommen und sagen, hey, du hast den Sieg, du hast mich angenommen, du bist der Herr aller Herren. Du bist der Chef des Universums. Und du hast mich erwählt und mich beim Namen gerufen. Für mich bist du in den Tod gegangen, du hast mich teuer erkauft. Es gibt nichts Kostbareres als Jesu Blut in diesem Universum. Nichts Kostbareres. Aber du hast es für mich vergossen, zur Vergebung meiner Sünden und für ein ewiges Leben. Meine Antwort darauf ist Lobpreis. Und das ist das Schönste für unseren Herrn, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Egal wie groß, egal wie professionell, egal wie hässlich der Ort ist, es spielt keine Rolle. Jesus schaut an der Stelle einfach aufs Herz. Und das ist massiv entscheidend. Und einfach zu sagen, auch ich fühle mich nicht danach. Ich fühle nicht mal den Lobpreis. Und der Lobpreis bringt mir gar nichts. Darum geht's gar nicht. Sondern es geht darum, genau einfach als Antwort darauf. Und es hilft, wenn ich merke, irgendwie bringt mir der Lobpreis nichts, zu sagen, stopp, es ist meine Antwort auf das, was du für mich getan hast. Und einfach, wenn du nicht in Stimmung bist, frag dich einfach kurz einen Moment, warum bin ich eigentlich hier? Das hilft. Warum bin ich eigentlich hier? Ah, weil Jesus mich teuer erkauft hat, weil er mich gerettet hat. Zack, und dann kannst du sagen, und deswegen stehe ich jetzt hier und singe, auch wenn es mir nichts gibt. Das ist Opfer. Und wo Gott Opfer sieht, lässt er sein Feuer fallen. Das passiert automatisch. Lesen wir weiter. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig gegeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagt Jesus, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Die Botschaft ist einfach bei dieser Geschichte für mich, für dich, egal woher du kommst, egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist oder nicht, egal ob du gerade, nee, ich mache eine Klammer auf, lass mich eine Klammer aufmachen. Keine Ahnung, was du für Erfahrungen mit Kirche gemacht hast, mit Menschen in dem, mit Pastoren oder Leitern. Ich erfahre so viel, ich kenne so viele Menschen mittlerweile und es ist eine richtige Bewegung, wo Menschen aus Kirchen weg sich bewegen. In Hanau, ich wohne in Hanau, da muss jetzt eine evangelische Kirche geschlossen werden. Da gab es noch vor ein paar Jahren über 8000 Mitglieder, heute sind es nur noch 1500, die einfach weggegangen sind, enttäuscht, Sinn verloren, was auch immer. Und diese Kirche muss schließen, weil sie es einfach nicht mehr finanziell tragen können. Ich finde das total krass, was das für eine Bewegung, für einen Drift gibt. Und es ist nicht nur in den Landeskirchen so, sondern auch bei uns in den Freikirchen. Es gibt extra Instagram-Accounts, die beschäftigen sich mit Freikirchen-Austritten und so. Und dann musst du das mal lesen, was da passiert. Und oft ist es genau das, was dieser Text nämlich beschreibt. Dieser Text beschreibt, dass Jesus Menschen annimmt. Und die Pharisäer die Menschen massiv ablehnen. Und womit viele Menschen zu kämpfen haben, ist diese Ablehnung und diese Verletzung, die passiert auf zwischenmenschlicher Ebene. Und viele Menschen dann einfach sagen, wenn Menschen so ablehnend sind und so verletzend sind, dann kann ich hier nicht mehr sein, dann ist das hier nicht mehr mein Raum. Finden dann irgendwelche spannenden Leute, die sagen, ich habe das auch erlebt, fühlen sich dadurch verbunden und diese Leute erzählen dann irgendeinen Scheiß. Und sagen, ja, der Scheiß, der gilt, lass uns das glauben. Ich glaube, dass das nicht die Botschaft ist in dieser Bibel, auch in unserer Geschichte. Die Botschaft, jetzt mache ich die Klammer wieder zu. Und egal eben, wo wir da hängen und wie herausfordernd das ist, die Botschaft ist, egal woher du kommst und was deine Geschichte ist, du bist von Jesus Christus eingeladen. Und Jesus Christus verändert dein Leben. Ist gut, oder? Sollen wir hier einen Punkt machen oder ein Komma? Komma? Nee, wir stimmen jetzt ab. Ein Komma, weil dann, ich habe nämlich noch was. Oder wir machen einen Punkt und dann beten wir. Ne, Doppelpunkt gibt's nicht. Komma oder Punkt? Wir stimmen jetzt hier ab. Wegen der Zeit. So, wer jetzt dafür ist, weiterzumachen, hebt die Hand. Hand, wer dafür ist, weiter. Okay, wir haben es entschieden. Ist krass. Weil ich habe nämlich noch eine Parallelstelle gefunden, die sich mit diesem Thema des Einladens beschäftigt. Und zwar steht die in Lukas 14, gar nicht so weit weg. Wir lesen einfach mal den Text zusammen und dann habe ich dazu einen Punkt nur und dann beenden wir. Jesus antwortet ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe eine neue Netflix-Serie gefunden, ich kann jetzt nicht, ich muss sie durchgucken. Ein anderer sagt, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Es gibt immer Gründe und Ausreden. Immer. Damals wie heute. Es hat sich, unter der Sonne gibt es nichts Neues, Freunde. Nichts. Es hat sich nichts verändert. Man denkt ja immer so, boah, die Welt hat sich so verändert. Nein, sie hat sich nicht verändert. Die ist nur schneller, aber ansonsten ist alles beim Alten. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straße und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt. Aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Und da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Jesus will, dass seine Gemeinde voll ist. Er will, dass sein Haus voll ist. Er möchte, dass der Himmel überfüllt ist. Das ist der Punkt am Ende des Tages. Und dann, denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Das Festessen steht für den Himmel. Ey, das wird großartig. Die Einladung ist großartig. Ich glaube, wenn Gott ein Fest feiert im Himmel, das wird der Hammer. Hast du mal einen guten Wein getrunken? Im Himmel, der ist besser. Schon mal richtig gut gegessen? Besser. Die Stimmung? Schon mal eine richtig gute Feier gehabt, wo du gedacht hast, schade, dass es jetzt vorbei ist? Im Himmel ist sie besser. Schon mal einen gesunden Zustand gehabt, wo du richtig vital warst und dachtest, boah, ich fühle mich so jung wie noch nie. Im Himmel ist es besser. Konstant schmerzfrei. Da ist eine richtig gute Zeit da im Himmel. Richtig gut. Richtig gute Stimmung und richtig Spaß. Richtig Freude. Keine Ungerechtigkeit. Das ist der Hammer. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir sind so verprägt aufgrund unserer Zeit und unseren Erlebnissen. Das kriegen wir gar nicht. Das verstehen wir nicht. Aber Gott sagt, hey, ich lade dich ein. Und jeder ist eingeladen, jeder. Aber wenn du nicht kommst, dann verpasst du die Party deines Lebens. Und das für immer. Und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich auf diese Party kommen. Und Jesus hat mir einen Auftrag gegeben, euch Folgendes mitzugeben, liebe Gemeinde, FCG Darmstadt. Folgendes. Es ist großartig, wie ihr Woche für Woche mir hier einen Tisch baut, wo Menschen sich hinsetzen können und willkommen sind. Es ist großartig, dass unter der Woche, wo Hauskreise stattfinden, dass Menschen einen Rahmen kreieren, es anpacken, damit unter der Woche so ein Tisch kreiert wird, wo Menschen sich hinsetzen können und dieses Fest schon vorfeiern dürfen. Es ist großartig. Das soll ich euch unbedingt mitgeben. Jetzt gibt's noch eine Einladung für diejenigen, die noch nichts tun. Werde zu einem dieser Diener, die Jesus ruft, Geh auf die Straßen, geh an die Gassen, geh an die Zäune und lad Menschen ein. Du musst jetzt nicht hier raus und direkt irgendwo auf die Stadt und Leute einladen. Du hast genug Leute in deinem Umfeld, wo Jesus dir mit Sicherheit sagt, hey, lade die Person ein. Hab keine Angst, die wird dich nicht umhauen, die wird dich nicht fressen, die wird auch nicht die Beziehung zu dir beenden, wenn du sie in den Gottesdienst einlädst. Oder zu einer anderen Veranstaltung der Gemeinde. Weil Jesus gibt uns einen ganz klaren Auftrag. Er wünscht sich, dass das Haus voll ist. Und ich habe mich entschieden, Teil dieser Dienerschaft zu sein und zu sagen, ich möchte dazu einen Beitrag geben, damit das passiert. Und Jesus lädt ein, nochmal ganz neu, guck mal, hier sind ganz viele Stühle, die frei sind heute. Das hat Gründe, weil Leute nicht können, krank sind oder so. Aber egal, wenn alle da wären, wären trotzdem noch Stühle frei. Weißt du warum? Weil man könnte noch einen zweiten Gottesdienst machen, der wäre dann komplett leer. Ja? Zu sagen, lass uns heute einmal, also für zwei Dinge beten. Einmal, dass ich selber zu Jesus komme mit den Dingen, wo ich wie diese Prostituierte Dinge habe, die ich vor Jesus bringe, oder? Dass ich Heilung und Hoffnung erfahre. Und das Zweite, für leere Stühle zu beten, dass sie voll werden. Und für Mitarbeiter, weil das steht schon in der Bibel, wir haben zu wenig Mitarbeiter für die Ernte. Dass wir einfach mehr Mitarbeiter bekommen. Dass Leute aufstehen und sagen, hey, ja, ich bringe mich ein. Und jeder von uns, das hast du so schön heute gesagt, jeder von uns hat Gaben bekommen, ganz unterschiedlich. Und je unterschiedlich, umso besser, weil dann wird es ganzheitlicher. Und in der Bibel steht auch, die ganze Herrlichkeit Gottes liegt in der Gemeinde, auch in dieser. Und die wird sichtbar, indem du mitmachst, an deinem Platz, an das, was du kannst. Wollen wir beten? Dann, wenn ihr wollt, als Zeichen und Symbol dafür, ja, ihr steht schon freiwillig auf, ist super, ihr seid großartig, als Symbol dafür zu sagen, Jesus, ich folge deiner Einladung. Lass uns aufstehen, da, wo du kannst und wo du willst. Jesus, ich danke dir, dass du so nahbar bist, dass du den Himmel verlassen hast für mich, ganz persönlich, auf diese Welt gekommen bist, dein Leben für mich gegeben hast, mich teuer kaufst mit deinem Blut, mich frei machst von aller Schuld, reinwäscht von Scham, vom Schmerz, von Leid, dass du meine Wunden heilst. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass da ganz viel Gnade ist, die größer ist als alles andere in dieser Welt. Dass da Freude ist, die mich durchträgt in schwierigen Umständen. Und dass du ein Kompass bist. Und dieser Kompass ist auf die Ewigkeit gerichtet. Und da ist der Sieg. Und dass daher ganz viel Hoffnung kommt. Und dafür danke ich dir. Und ich nehme bewusst diese Einladung an. Für mein Leben, für meinen Lebensbereich. Da, wo ich herausgefordert bin. Auch für uns als Gemeinde ganz neu. Und Jesus, da wo es um Rettung geht, da kommt ganz viel Dynamik rein. Und damit segne ich euch, dass ihr Dynamik erfahrt, weil ihr Rettung ins Zentrum eurer Gemeinde stellt. Weil Jesus Christus ist Heilung von gestern und Hoffnung für morgen. Und ich segne euch mit ganz vielen Dienern für diese Ernte, mit neuem Mut einzuladen und mit einer Hoffnung, dass Jesus Hoffnung in eure Gemeinde gelegt hat und diese Hoffnung eine Botschaft ist für diese Stadt hier, für diese Menschen. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen.
Wir sind eingeladen, wer jetzt das Bedürfnis hat.